Ja, wunderschönen guten Morgen. Christoph Funk ist mein Name und ich habe die Ehre, diese Reihe über Exodus sozusagen zu beginnen. Tina hat das eben schon erwähnt, dass ihr früher häufiger Bibelgeschichten erzählt worden sind oder vorgelesen worden sind. Und wir machen das, beziehungsweise meistens macht es Christina, meine Frau, auch hin und wieder, dass wir unseren Kindern abends noch was vorlesen. Ganz ehrlich, nicht immer aus der Bibel, aber auch hin und wieder mal. Aber es gibt auch andere Bücher, die wir manchmal vorlesen. Wir haben zum Beispiel vor einiger Zeit, das Buch Schlunz mit unseren Kids gelesen. Wenn du das nicht kennst, macht nichts. Aber auf jeden Fall war es so, dass es in diesem Buch Kapitel gibt, die sind echt spannend. Und es war immer das Gleiche, wenn wir abends vorgelesen haben. Und dann war das ein besonders spannendes Kapitel. Und der Autor hat es verstanden, dieses Kapitel auch so zu beenden, dass man so richtig dachte, jetzt lies weiter. Dann gab es immer dieselbe Reaktion. Eins noch bitte. Meistens mussten wir sagen, nein, ist schon zu spät, ihr müsst morgen früh raus und so weiter. Wir lieben Fortsetzungsgeschichten, oder? Also ich meine, das ist uns quasi so ein bisschen in die menschliche DNA gepflanzt. Wir lieben Fortsetzungsgeschichten und wir lieben auch Serien. Wie könnte man sonst die Beliebtheit von Netflix und anderen Serienproduzenten erklären? Wir mögen das einfach, wenn wir irgendwie so ein bisschen diese Spannungskurve aufrechterhalten und das nächste Mal weiter gucken können. Vielleicht auch deswegen, weil es einfach viel mehr unserem eigenen Leben entspricht, oder? Unser Leben ist auch nicht so ein 90-minütiger Kinofilm, wo wir dann über die 90 Minuten bei Laune gehalten werden, danach alles geklärt ist, sondern unser Leben ist ja doch eher wie so eine Serie. In einzelnen Serien mal ist es ein bisschen spannender, mal nicht so spannend, aber irgendwie folgen wir dem mehr. Heute starten wir, das hat Tine schon erwähnt, mit Exodus, mit unserer neuen Predigtreihe, Exodus, Gott rettet. Und das heißt, wir werden uns in den nächsten Wochen intensiver mit dem zweiten Buch Mose beschäftigen, das auch Exodus heißt. Das zweite Buch Mose, und es ist auch tatsächlich das zweite Buch in der Bibel. Also wenn du deine Bibel dabei hast oder zu Hause nachgucken willst und dich fragst, wo ist denn dieses ominöse Exodus-Buch? Ganz am Anfang, direkt hinter dem ersten Buch Mose, kommt es, das zweite Buch in der Bibel. Und es gibt eine Sache, die ist extrem wichtig zu wissen. Die muss man eigentlich nicht nur für das Buch Exodus wissen, sondern für die ganze Bibel, wenn du die Bibel verstehen möchtest. Denn die Bibel erzählt die Geschichte Gottes vom ersten Buch bis zum letzten Buch. Und sie tut das, wenn man so will, in 66 einzelnen Serien. Also Gott hatte das schon lange vor Netflix entdeckt, dass Serien uns besonders begeistern. Und genau das tut Gott. Er erzählt seine Geschichte, nämlich die großartige Geschichte, wie Gott die Menschen rettet, in 66 einzelnen Teilen. Das sind die 66 Bücher der Bibel. Und wenn wir das lesen, wenn wir die Bibel so lesen, dann erfahren wir auch, wie er das tut. Und ganz nebenbei sozusagen nicht nur, wie er die Menschen rettet, sondern wir erfahren auch, wer Gott ist, wer Gott selber ist. Es gibt allerdings einen großen Unterschied zu sämtlichen TV-Serien. Und dieser Unterschied besteht schlicht darin, also inhaltlich sowieso, aber ich meine, er besteht auch darin, dass Gottes Geschichte keine ausgedachte Geschichte ist. Das ist nicht ein etwas extendedes Brüder Grimm-Märchen oder so, sondern es ist eine wahre Geschichte. Das ist tatsächlich so passiert. Sie ist real. Und das Krasse ist, wenn man sich das überlegt, weil diese Geschichte, wir sind nach wie vor ein Teil dieser Geschichte, die ist nämlich noch nicht zu Ende. Wir alle, ob wir das glauben wollen oder nicht, ob wir das für wahr halten oder nicht, sind ein Teil von Gottes Geschichte. Du, der du heute Morgen hier sitzt, ich, wir sind alle ein Teil dieser Geschichte, denn diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wenn wir die Botschaft des Buches Exodus verstehen wollen, dann müssen wir quasi dieses zweite Buch Mose im Zusammenhang verstehen, im Zusammenhang der Geschichte Gottes. Und das heißt, wir müssen, damit wir das überhaupt begreifen können, im Hinterkopf haben, was vorher passiert ist. Und ich versuche das mal in so einer Art Schnelldurchlauf zu machen. Wenn wir nämlich in das erste Buch Mose gucken, was auch Genesis heißt, da geht es ganz am Anfang darum, wie alles anfing. Und Gott erzählt die Geschichte, wie er diese Welt geschaffen hat. Nämlich, dass er sie geschaffen hat, dass er sie vollkommen geschaffen hat, dass er die Menschen als Schöpfungskrone sozusagen geschaffen hat. Und er erklärt uns auch ein paar Kapitel weiter, warum unsere Welt nicht mehr so aussieht wie im Paradies, dass sie nicht mehr perfekt ist, dass wir eine Welt haben voll Leid, voll Krieg und alle von uns irgendwann mal dem größten Lebensfeind begegnen müssen, nämlich dem Tod. Und die Bibel macht es so exemplarisch und plastisch. Sie sagt, es war und Schuld daran ist der Sündenfall, dass wir Menschen uns gegen Gott aufgelehnt haben. Und aus dieser Auflehnung heraus resultierte letztlich all das andere. Und wenn ihr das nachvollzieht, wenn ihr da mal reinlest in die ersten Kapitel der Bibel, werdet ihr das merken. Es war perfekt. Paar Kapitel, dann kommt der Sündenfall, danach geht's richtig bergab, bis dahin, wo Gott die große Flut schickt, die Menschheit vernichtet bis auf Noah und seine Familie, dann quasi nochmal neu durchstartet und so weiter. Also da findet man ganz viel. Aber er fängt schon im Buch Genesis an, im Grunde schon kurz nachdem die Menschen sich gegen Gott aufgelehnt haben, mit seiner Geschichte, wie er die Menschheit vor der Sünde, vor dem Fluch des Todes und letztlich dem Teufel rettet. Und dabei ist es wichtig, und das ist uns auch wichtig für uns, wenn wir in das Buch Exodus reingucken, darauf zu achten, was Gott den Menschen versprochen hat. Das hatten wir in der letzten Predigtreihe, ja, Gottes Versprechen, die werden nicht gebrochen. Das ist ganz wichtig, was verspricht Gott den Menschen? Aber es gibt noch etwas obendrauf, was dort passiert, nämlich Gott hat auch mit einzelnen Menschen immer wieder sogenannte Bünde geschlossen. Und das sind so wie so Marker in der Geschichte Gottes, wo man ganz genau hingucken muss. Also wenn man die Geschichte Gottes verstehen möchte, von Anfang bis zum Ende, dann ist es extrem wichtig, immer darauf zu achten, was hat Gott den Menschen versprochen. Und noch wichtiger ist es, darauf zu achten, wo Gott einen Bund geschlossen hat. Das kannst du dir ungefähr so vorstellen, wenn du eine Freundin hast als Mann und du möchtest sie ehelichen, dann kannst du ihr sagen, du, ich werde dich mein ganzes Leben lang lieben. Das ist dein Versprechen an sie. Aber wenn du mit ihr zum Standesamt gehst, vorausgesetzt sie hat ja gesagt, und ihr beide unterschreibt dort, dann schließt ihr einen Bund, nämlich den Ehebund. Und so ist das auch in der Geschichte Gottes. Gott verspricht den Menschen etwas, aber wenn er mit ihnen einen Bund schließt, und das ist interessanterweise meistens dann ein einseitiger Bund, nicht immer, also wo Gott initiativ wird, und dann ist das quasi wie wenn er unterschreibt und sagt, pass auf, ich mache das amtlich, ich mache das verbindlich, du kannst mich darauf im wahrsten Sinne des Wortes festnageln. Wenn wir Menschen etwas versprechen, dann ist das ja so ein bisschen wackelig. Das ist bei Gott aber nicht so. Ja, sondern Gott hat alle Macht, seine Versprechen zu halten. Und insbesondere, wenn er seinen Bund mit den Menschen schließt. Und dann gibt es im Buch Genesis eine Person, die ist extrem wichtig. Das ist Abraham. Abraham war ein Mann, so ein Wanderhirte eigentlich, müsste man sagen, dem Gott Gewaltiges versprochen hat. Abraham war keine bedeutende Person in der damaligen Welt, da gab es ganz andere, das wissen wir aus der Geschichte, aber Gott hat sich diesen Abraham auserwählt und er hat ihm etwas versprochen, was im Grunde genommen alles übertrifft und was letztlich auch dazu führt, dass wir heute hier sitzen, ob wir das glauben wollen oder nicht. Er hat ihm versprochen, gesagt, pass auf Abraham, durch dich werde ich die ganze Menschheit segnen. Und er hat ihm auch versprochen, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Das heißt, deine Nachkommen werden zu einem großen Volk werden. Du wirst so viele Nachkommen haben, wie du Sterne am Himmel siehst. Mit anderen Worten, du kannst sie nicht zählen. Deine Nachkommen werden so viel sein, dass du sie nicht zählen kannst. Und das hat er ihm versprochen zu einem Zeitpunkt, wo Abraham schon so alt war, dass er keine Kinder mehr zeugen konnte und seine Frau, die unfruchtbar war, auch schon weit über die Wechseljahre hinaus war. Mit anderen Worten, biologisch war es komplett unmöglich, dass dieses Versprechen sich auf die normale Art und Weise erfüllen sollte. Abraham hat Gott geglaubt, obwohl alles nach außen hin unmöglich erschien. Und er hat ihm noch etwas versprochen, also Gott hat Abraham noch etwas versprochen, nämlich, dass seine Nachkommen das Land Kanaan besitzen werden, das verheißene Land, das Land, was wir heute als Israel kennen. Und all das hat er nicht nur einfach so locker mal nebenbei bei einer Tasse Kaffee oder was weiß ich versprochen, sondern er hat auch mit Abraham einen Bund geschlossen. Könnt ihr nachlesen in 1. Mose Kapitel 15, ganz spannend, wie das da vor sich geht. Also Gott macht das super, super, super verbindlich und sagt, pass auf, das verspreche ich dir, Abraham, einseitig, nicht mit Bedingungen verknüpft, das verspreche ich dir. Und innerhalb dieser Bundesschließung passiert etwas, was für uns wichtig ist und was sehr spannend ist. Da sagt er oder gewährt er Abraham nämlich einen Blick in die Zukunft. Etwas, was wir uns ja manchmal auch irgendwie wünschen würden, ja, wenn man so ein bisschen sagt, oh Mensch, cool, was passiert denn so? Aber Gott gewährt Abraham da einen Blick in die Zukunft, der schon ziemlich weit voraus war. Und er sagt ihm Folgendes, ich lese die Verse mal. Abraham, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremdlinge in einem Land sein werden, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zwingen zu dienen und sie plagen 400 Jahre. Und ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Und das, was wir da im Buch Genesis lesen, ist die Geschichte von Exodus. Das Buch Genesis endet damit, dass die Nachkommen Abrahams, also quasi die, die Enkel, also der Enkel von Abraham mit seiner Familie nach Ägypten kommt, nämlich Jakob mit seinen 12 Söhnen. Durch Josef, wer die Geschichte kennt, ganz tolle, spannende Geschichte, unbedingt lesen, lohnt sich, kommen nach Ägypten und werden dort versorgt, weil nämlich in dem Land, in dem sie waren, eine große Hungersnot war. Und damit diese Sippe dort nicht verhungerte, hat Gott dafür gesorgt, durch Josef, dass sie nach Ägypten kommen und dort kriegen sie quasi den besten Landesabschnitt, werden versorgt und so endet das Buch Genesis. Und es ist quasi unvermeidlich, wenn man jetzt diese Geschichte Gottes so vor Augen hat und in Zusammenhang liest, dass man sich da die Frage stellen muss, ja, wie geht's jetzt weiter? Das Versprechen an Abraham, großes Volk, naja, Jakob mit seinen Söhnen, alle zusammengerechnet, 70, 75 Leutchen, ja, ist eine Großfamilie, aber ist jetzt noch kein großes Volk und zählen kann man sie auch noch. Also das Versprechen hat sich noch nicht erfüllt. Ein paar Generationen sind vergangen, ist ein bisschen Zeit vergangen. Was ist los? Und das sind genau die Fragen, die jeder im Grunde im Hinterkopf haben kann. Wie geht's weiter? Wird Gott sein Versprechen erfüllen? Ist er überhaupt mächtig genug, den damaligen Reichen und Mächtigen die Stirn zu bieten? Und die Frage ist auch, wenn er es tun wird, wie wird er es tun? Aber im Hintergrund, das dürfen wir nicht vergessen, steht noch eine viel größere Frage. Mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Wer ist denn überhaupt dieser Gott, der da dem Abraham, Isaak und Jakob was versprochen hat? Wer ist dieser Gott? Und wenn wir rausfinden, wer es ist, er denn anders als die ganzen anderen Götter der damaligen Welt? Und mit dieser Einleitung im Hintergrund hören wir jetzt auf den ersten Text, den wir aus Buch Exodus lesen. Saskia liest uns den vor. Ihr habt den auch im Programmheft, Exodus 1, die Verse 1 bis 22.
Genau, und die Übersetzung ist Hoffnung für alle. Dies sind die Namen der Israeliten, die mit ihrem Vater Jakob und ihren Familien nach Ägypten gekommen waren. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad und Asser. Insgesamt waren es 70 Personen und alle stammten von Jakob ab. Josef, auch ein Sohn Jakobs, hatte bereits vorher in Ägypten gelebt. Nach und nach waren Josef und seine Brüder gestorben und schließlich lebte von ihrer Generation niemand mehr. Ihre Nachkommen aber vermehrten sich und wuchsen zu einem großen Volk heran. Bald waren es so viele geworden, dass sie das ganze Land bevölkerten. Da trat ein neuer König die Herrschaft an, der von Josef nichts mehr wusste. Er sagte zu den Ägyptern, ihr seht, dass die Israeliten schon fast zahlreicher und mächtiger sind als wir. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, damit dieses Volk nicht noch weiter wächst. Denn sonst laufen sie womöglich zu unseren Feinden über, wenn ein Krieg ausbrechen sollte. Dann könnten sie gegen uns kämpfen und das Land in ihre Gewalt bringen. So zwang man die Israeliten zur Sklavenarbeit und setzte Aufseher über sie ein. Sie mussten für den Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses bauen. Doch je mehr die Israeliten unterdrückt wurden, desto zahlreicher wurden sie. Sie breiteten sich im ganzen Land aus, sodass es den Ägyptern langsam unheimlich wurde. Darum zwangen sie die Israeliten erbarmungslos zu harter Arbeit und machten ihnen das Leben schwer. Sie mussten aus Lehm Ziegel herstellen und auf den Feldern arbeiten. Den israelitischen Hebammen Schifra und Pua befahl der ägyptische König: Wenn ihr von den hebräischen Frauen zur Geburt gerufen werdet und seht, dass ein Junge zur Welt kommt, dann tötet ihn sofort. Ist es ein Mädchen, könnt ihr es am Leben lassen. Aber aus Ehrfurcht vor Gott hielten sich die Hebammen nicht an den königlichen Befehl, sondern ließen die Jungen am Leben. Als der König sie deswegen zur Rede stellte, erklärten sie: Die hebräischen Frauen sind viel kräftiger als die Ägypterinnen. Ehe wir zu ihnen kommen, haben sie ihr Kind schon geboren. Weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, tat er ihnen Gutes und schenkte ihnen eigene Familien und Kinder. Das Volk Israel wurde immer größer und mächtiger. Schließlich befahl der Pharao den Ägyptern: Werft alle neugeborenen Jungen der Hebräer in den Nil, nur die Mädchen lasst am Leben.
Vielen Dank. So fängt das Buch Exodus an. Und ich möchte zwei Fragen an diesen Text stellen und hoffentlich auch ein bisschen beantworten, diesen Fragen nachgehen. Das Erste ist, was lernen wir über uns aus diesem Text? Und das Zweite ist, was sehen wir hier von Gott? Was lernen wir über ihn? Wie ist Gott? Das Erste, was lernen wir über uns? Auf den ersten Blick ehrlich gesagt nicht so viel, oder? Was lernen wir über uns? Wir erfahren einiges über die Nachkommen von Jakob, nämlich, dass sie sehr viele geworden sind. Also die waren sehr fruchtbar, die haben viele Kinder gemacht und haben sich vermehrt. Und was wir auch erfahren ist, dass der Pharao gegen dieses wachsende Volk vorgeht. Und er bedient sich dabei einer Vorgehensweise, von der ich behaupten würde, dass sie unter Machthabern, Tyrannen und Regierenden dieser Welt sehr populär ist bis heute und immer wieder angewandt worden ist im Laufe der Geschichte, nämlich Zwangsarbeit. Und nach all dem, was wir wissen, vielleicht als Hintergrund, geschichtlicher Hintergrund, war es so, das ägyptische Volk zur Zeit von Josef bis eben zu diesem Text, den wir jetzt gelesen haben, zu dieser Zeit, wurde nicht von ursprünglichen Ägyptern regiert, sondern zu dieser Zeit herrschten quasi ausländische Herrscher über das Volk der Ägypter. Wenn ihr das mal in der Geschichte ein bisschen nachvollziehen wollt, die nannte man, glaube ich, die Hyksos. Müsst ihr euch nicht merken, ist egal. Aber auf jeden Fall waren das von der Abstammung her Leute, die eigentlich den Semiten, also zum Beispiel Josef und so weiter, recht ähnlich waren. Also die herrschten quasi über die Ägypter und irgendwann hatten die Faxen dicke und stürzten diese Fremdherrscher und die echten Ägypter wurden auch wieder die Regierenden des Volkes. Und das ist genau das, dieser politische Umbruch passiert genau zu der Zeit, was wir hier gerade gelesen haben. Zu der Zeit, als Israel, also die Nachkommen von Jakob, sich schon ordentlich vermehrt haben und in diesem Land Ägypten waren. Und ich denke, dass es so war, dass den Ägyptern diese Erfahrung der Vergangenheit, nämlich unter dieser Fremdherrschaft zu stehen, noch so sehr in den Knochen steckte, dass der neue Pharao sich dachte, das nutze ich aus, diese subtile Gefühlslage der Überfremdung, kommt uns vielleicht alles ein bisschen bekannt vor, und er schürt die Angst der Überfremdung. Und er sagt zu den Ägyptern, ich lese das nochmal, ihr seht, dass die Israeliten schon fast zahlreicher und mächtiger sind als wir. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, damit dieses Volk nicht noch weiter wächst. Denn sonst laufen sie womöglich zu unseren Feinden über, wenn ein Krieg ausbrechen sollte, und das passierte damals ständig. Und dann können sie gegen uns kämpfen und das Land in ihre Gewalt bringen. Und das nebenbei, mein liebes Volk, wollt ihr doch auf keinen Fall, weil das habt ihr ja die letzten Jahrhunderte gerade erlebt. Und so zwang er die Israeliten zur Sklavenarbeit, setzte Aufseher über sie und sie mussten dem Pharao dienen. Und das wissen wir bis heute. Alle Ägyptenurlauber gucken sich meistens auch diese ominösen Bauwerke an, die damals gebaut worden sind, die Pyramiden und so. Und sie mussten damals dem Pharao zwei Städte erbauen. Und das waren, soweit wir wissen, sehr, sehr beeindruckende Städte. Und ja, da brauchte man viel Manpower, weil die damals keine Maschinen oder Ähnliches hatten. Der Pharao wollte nicht das Volk Israel komplett vernichten. Das hatten wir in unserer Geschichte, in der deutschen Geschichte. Das wollte der Pharao nicht, sondern was er wollte, ist, sie unter seine Kontrolle bringen und sie als Arbeitskraft für seine ehrgeizigen Bauprojekte nutzen. Ihm war schon klar, dass bei diesen Bauprojekten damals viele Leute bei draufgehen würden. Die würden sterben. Das hat ihn nicht so sehr gestört, denn dadurch würde er ja das Wachstum dieses Volkes ein wenig bremsen. Und so zwang er sie eben zu dieser harten Arbeit. Und er ging, glaube ich, auch davon aus, dass er sich dachte, wenn die über ihre Kräfte arbeiten müssen, insbesondere die Männer, dann werden die auch keine Kraft mehr haben, Kinder zu zeugen und auch nicht großzuziehen. Mit anderen Worten, eine optimale Lösung aus seiner Perspektive, um dieses Wachstum, ungebremste Wachstum dieses Volkes, dieser Sippe zu stoppen. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Und so zieht er die Zügel noch fester an, aber das funktioniert auch nicht. Und ganz zum Schluss weiß er sich nicht mehr zu helfen, als öffentlich zu befehlen. Das war ja auch so ein bisschen kritisch, weil das sehr unmenschlich war. Er befiehlt öffentlich, alle männlichen Nachkommen der Israeliten dem Flussgott Nil, dem großen Fluss in Ägypten, der das Land mit Leben versorgte, von dem alle abhängig waren, diesem Flussgott Nil müssen die männlichen Israeliten geopfert werden, sie sollen dort reingeschmissen werden. Und wenn der Flussgott die Kinder annimmt und ertrinken lässt, naja, dann war es der Flussgott. Außerdem hat man eine saubere Entsorgung der Leichen, also optimale Lösung aus seiner Perspektive. Jetzt die Frage, hat das was mit uns zu tun? Und wenn ja, was? Wir sind in der glücklichen Lage, die ganze Bibel zu haben. Und wenn wir die Bibel lesen, insbesondere auch im Neuen Testament, aber nicht nur im Neuen Testament, dann merken wir, dass der Pharao und der Sklavendienst der Israeliten für mehr stehen als nur für die historischen Fakten damals. Sie symbolisieren etwas. Sie stehen für etwas, nämlich für die Versklavung an die Sünde und den Teufel. Dafür stehen der Pharao und der Sklavendienst. Und das betrifft alle Menschen zu aller Zeit. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 6 genau über dieses Prinzip des Sklavendienstes, dieses Dienen müssen, ein paar Verse. Ich möchte euch die kurz vorlesen. Kapitel 6, da heißt es, überlegt doch einmal, sagt Paulus zu den Christen in Rom, wenn ihr euch jemandem unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven oder Knechte, das klingt nicht ganz so krass, aber ihr meint dasselbe, ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Ein paar Verse weiter. Früher habt ihr euch in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst. Dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Aber selbst wenn wir den Rest der Bibel noch nicht hätten, wenn wir nur diesen Text und das Buch Exodus hätten, würden wir trotzdem durch unseren Text hier schon auf die richtige Spur geführt. Denn in Vers 14, da wird ein hebräisches Wort benutzt, um diesen Sklavendienst zu beschreiben, was wir wahrscheinlich im Deutschen als eine Art Teekesselchen bezeichnen würden. Wisst ihr, was ein Teekesselchen ist? Sehr gut. Habt ihr früher diese Serie, Sendung da gehört, Teekesselchen erklären oder so? Egal. Auf jeden Fall also ein Wort, das im Grunde genommen je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Es ist dasselbe Wort, aber es kann je nachdem anders gebraucht werden. Und dieses Wort, was dort verwendet wird, kann je nach Kontext entweder arbeiten oder hart arbeiten, jemandem dienen bedeuten, oder aber im anderen Kontext kann es bedeuten, Gott dienen, Gott anbeten. Und diese letztgenannte Bedeutung, nämlich Gott zu dienen, ihn zu anbeten, bekommt dieses Wort auch im zweiten Teil des Buches Exodus. Und das ist jetzt schon mal so eine kleine Vorausschau, Preview quasi. Da ist das Volk Israel nämlich nicht mehr in Ägypten, sondern in der Wüste. Und was tun sie dort? Sie beten ihren Gott an. Das ist übrigens auch das, was Mose zum Pharao gesagt hat, der hat nicht nur gesagt, lass meine Leute gehen, sonst knall ich dir eine. Der hat gesagt, lass meine Leute ziehen, damit sie dem Gott, dem ich begegnet bin, in der Wüste anbeten. Und damit sind wir im Grunde genommen beim zentralen Thema des Buches Exodus. Denn das Buch Exodus geht im Kern um die Befreiung aus der Sklaverei des falschen Herrschers, um dem wahren Gott zu dienen. Ich sage das nochmal. Im Buch Exodus geht es im Kern um die Befreiung aus der Sklaverei des falschen Herrschers, um dem wahren Gott zu dienen. Und ich glaube, dieses Thema hat extrem viel mit uns zu tun. Gott will uns nämlich durch das Buch Exodus sagen, wahre Freiheit ist, Gott allein zu dienen und keine anderen Götter neben ihm zu haben. Wahre Freiheit ist, Gott allein zu dienen und keine anderen Götter neben ihm zu haben. Und ich glaube, wir Westeuropäer, wir zucken innerlich so ein bisschen zusammen, weil wir oft denken, echte, wahre Freiheit bedeutet, gar keinen Herrn mehr über uns zu haben. Unser eigener Chef zu sein, entscheiden zu können, so wie wir wollen. Aber dieser Zustand, so sagt Gott, ist ein Mythos. Wir mögen vielleicht äußerlich unabhängig leben. Äußerlich scheint alles so, als hätten wir keine Herren über uns. Aber unser innerer Mensch, der dient immer jemandem oder etwas. Das haben sogar die Volks- und Raiffeisenbanken erkannt, die schon seit Jahren mit dem Slogan Werbung machen, jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Wir machen den Weg frei. Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Wir machen den Weg frei. Aber die Botschaft von Exodus ist, jeder Mensch ist versklavt, nämlich an die Sünde, so wie die Israeliten dem Pharao dienen mussten, dienen wir der Sünde. Und genau dieser Zustand macht unser Leben so bitter und so hart, so wie diese Arbeit beschrieben wird. Das ist das, warum unser Leben oft so schwierig, so anstrengend, so bitter und hart ist. Nein, es ist nicht unsere Hausbank, die uns den Weg frei macht und uns ein Leben in Freiheit ermöglicht, indem sie uns Kredite gibt, die wir doch auf Heller und Pfennig zurückzahlen müssen. Sondern es ist Gott selber, der uns wirklich frei macht und Gnade schenkt, die wir nie zurückzahlen könnten und die wir uns auch nie verdienen könnten. Es sind nicht die Lügen, denen wir so gerne glauben oder die wir selber in die Welt setzen, die uns frei machen, sondern die Wahrheit Gottes, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der uns wirklich frei macht. Vorgestern habe ich mal wieder bei Twitter reingeschaut. Ich weiß, ich habe auch so einen Twitter-Account und habe dort einen Post von jemandem gesehen, wo ich dachte, das war ja fast Fügung Gottes. Also, Gott kann auch Twitter gebrauchen. Ja, was jetzt nicht heißt, ihr sollt alle so einen Twitter-Account machen oder wie auch immer. Ich habe dahin wieder mal reingeguckt so, und habe einen Post von jemandem entdeckt, der einen Ausschnitt aus einer Predigt gepostet hat, und zwar von einem Prediger, den ich sehr liebe. Wer mich schon häufiger mal gehört hat, weiß das. Der lebt nicht mehr, C.H. Spurgeon. Der war im 19. Jahrhundert in London ein sehr bekannter Prediger. Könnt ihr euch vom Aussehen ungefähr so vorstellen wie eine Mischung aus Tobi und mir? Den Bart von Tobi, die Größe von Tobi und den Umfang von mir. Ja? So, das war ungefähr Spurgeon, und dieser Spurgeon, der hat einfach wortgewaltig das Evangelium von Jesus in die Welt gesagt, wie es wahrscheinlich bis heute kein anderer tun könnte. Also, ich habe von einem anderen Prediger mal einen Vergleich gehört, ganz kurz. Wenn Tobi und ich die VW Käfers sind, dann war er der Rolls Royce, der Prediger. Ja, also so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Der sagt in dieser Predigt zum Schluss ein paar Worte, wo ich dachte, ich kann es nicht besser sagen, aber was es besonders macht, es war seine letzte Predigt. Es war seine letzte Predigt vor seinem Tod. Er ist relativ früh gestorben und vielleicht hat er das auch schon so ein bisschen geahnt. Auf jeden Fall war er Zeit seines Lebens nicht besonders gesund. Und ich glaube, das macht es nochmal bedeutender. Und er schreibt Folgendes. Ich habe das auf Deutsch übersetzt. Diejenigen, die keinen Herrn haben, sind Sklaven ihrer selbst. Verlass dich drauf. Du wirst entweder Satan oder Christus dienen. Entweder deinem Selbst oder dem Retter. Du wirst sehen, dass Sünde, dein Selbst, der Teufel und die Welt harte Herren sind. Aber wenn du Christus folgst, wirst du feststellen, dass er sanftmütig und von Herzen demütig ist. Und du wirst Ruhe für deine Seelen finden. Klammer auf, siehe letzte Predigt, Klammer zu. Er ist der großzügigste aller Befehlshaber. Es gab nie seinesgleichen unter allen Prinzen dieser Welt. Du findest ihn immer dort, wo die Schlacht am heftigsten ist. Wenn der Wind kalt bläst, nimmt er immer die raueste Seite des Hügels. Das schwerste Ende des Kreuzes liegt immer auf seinen Schultern. Wenn er uns auffordert, eine Last zu tragen, dann trägt auch er sie. Wenn es irgendetwas gibt, das liebenswürdig, großzügig, freundlich und zart ist, ja geradezu verschwenderisch und überfließend an Liebe, findest du es immer in ihm. Die letzten 40 Jahre, das spricht Spurgeon über seine letzten 40 Jahre, und mehr habe ich ihm gedient, gepriesen sei sein Name, und ich habe nichts als Liebe für ihn. Ich wäre glücklich, wenn es ihm gefällt, weitere 40 Jahre denselben wunderbaren Dienst hier auf der Erde fortzusetzen. Ihm zu dienen ist Leben, Friede und Freude. Oh, dass du in diesem Moment in seinen Dienst eintreten würdest. Gott helfe dir, dich seiner Führung anzuschließen. Amen. Ich könnte es nicht besser sagen. Zweite Frage, die ich an diesen Text stellen will: Was können wir in unserem Text über Gott erfahren? Zwei Sachen. Das erste: Gott ist souverän und er hält seine Versprechen. Und das ist das Erstaunliche in diesem Text. Der Pharao will die Israeliten in die Knie zwingen und genau das Gegenteil passiert. Ja, er unterdrückt die Israeliten. Je mehr er sie unterdrückt, desto stärker wachsen sie. Ja, selbst dadurch, dass er befiehlt, die männlichen Israeliten in den Nil zu schmeißen, bewirkt er, dass Gott dadurch den Retter, nämlich Moses, an den königlichen Hof bringt, wo er ausgebildet wird, damit er Israel aus Ägypten führen kann und letztlich befähigt wird, dieses Volk in das verheißene Land oder kurz vor das verheißene Land zu bringen. Warum ist das so? Warum hat der Pharao keine Chance? Weil er es mit dem lebendigen und souveränen Gott zu tun hat, der seine Versprechen hält. Das, was Gott Abraham versprochen hat, ist nicht hinfällig geworden. Es ist nicht im Laufe der Jahrhunderte in Vergessenheit geraten. Nein, er sammelt sich sein Volk, er lässt sein Volk wachsen und dieses Volk wächst trotz aller Hindernisse durch alle Unterdrückung hindurch. Und dieses Prinzip hat sich nicht geändert, weil Gott sich nicht geändert hat. Die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Jesu Christi, kurz nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war und Pfingsten losgelegt hat, ja, also Pfingsten, der Heilige Geist kam, da haben sich ganz, ganz viele bekehrt. Kurz danach setzte die Verfolgung ein, die Unterdrückung der Gemeinde Jesu. Das war eine kleine Truppe im Verhältnis zum gesamten Römischen Reich. Die spielten eigentlich überhaupt keine Rolle. Innerhalb von 3 Jahrhunderten haben sie das komplette Römische Reich quasi verändert, auf den Kopf gestellt, und obwohl es mehrere Verfolgungswellen, brutale Verfolgungswellen gab, sodass der Kaiser Konstantin gezwungen war, als Staatsreligion das Christentum einzuführen. Das ist bis heute so. Das Volk Gottes wird unterdrückt und verfolgt. Wir hier in Deutschland haben es sehr, sehr gut, was das angeht. Aber immer, wenn das geschieht, wächst die Gemeinde wie verrückt. Immer, wenn das passiert, wächst die Gemeinde wie verrückt. Und das war damals schon im Buch Exodus so. Die Israeliten werden unterdrückt, sie werden verfolgt und das Volk wächst. Der Pharao kann da nichts gegen tun. Und die Mächtigen dieser Welt können nichts dagegen tun, dass Gott seine Gemeinde baut, sein Volk sammelt und es wächst und es wächst. Und je härter sie es verfolgen, desto mehr wird es wachsen. Wisst ihr, manchmal denken wir Menschen, wir könnten uns Gottes Pläne in den Weg stellen. Wir könnten sie durchkreuzen. Wir hätten diese Freiheit. Wir wären so mächtig, dass wir ihm wirklich die Stirn bieten können. Aber das ist nicht so. Und das zeigt das Buch Exodus. Und ich sage nur, wohl dem, der sich persönlich oder auch im größeren Zusammenhängen sich Gott nicht entgegenstellt, sondern mit ihm zusammen seine Ziele verfolgt. Es gibt eine weitere Sache, die wir hier ebenfalls sehen und die uns hoffentlich Mut macht, wenn wir gerade den Eindruck haben, Gott ist nicht da. Gott ist da, auch wenn es nicht danach aussieht. Und er bereitet unsere Rettung vor. Wenn man diese Verse hier liest, am Anfang vom Buch Exodus, dann kommt es einem so vor, als hätte sich das alles innerhalb von ein paar Jahren abgespielt. Man liest das mal so eben durch und denkt sich, ja, okay, waren in Ägypten und dann gab es ein bisschen Unterdrückung, vielleicht mal so für ein Jahr oder so und dann wurde Mose geboren, nochmal ein Jahr oder so und dann zack. Aber so war das nicht. Diese paar Verse hier beschreiben einen langen Zeitraum, nämlich 300 bis 350 Jahre. Und in so einer Zeit passiert viel. Wenn ihr 300 oder 350 Jahre in der europäischen Geschichte zurückrechnet, dann landen wir in der Zeit der Aufklärung, der Kolonialstaaten, der Kriege um die Vormachtstellung in der Welt und die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Und seitdem ist viel passiert. Sehr viel. Okay, nicht immer waren die Veränderungen der Welt so rasant wie heute in der jüngeren Geschichte, aber dennoch, in so einer Zeit passiert viel. Und das, was hier zusätzlich auffällt, ist, Gott wird hier fast gar nicht erwähnt. Hinter bei den Hebammen, ne? Sie aus Ehrfurcht vor Gott, da kommt er mal vor, aber ansonsten wird er überhaupt nicht erwähnt. Er scheint wie abwesend zu sein und ich vermute, dass sich viele Israeliten, der Nachkommen Jakobs, damals genauso gefühlt haben. Wo ist er denn, dieser Gott, der unseren Stammvätern dieses Versprechen gemacht hat, dass wir zahlreich werden und dass wir in das gelobte Land kommen werden? Lange nichts mehr von ihm gehört. Ich glaube, solange es den Israeliten gut ging, ja, sie in diesem Goschen, in diesem Bereich von Ägypten waren, wo, ja, wo es ihnen gut ging, da hatten sie alles, was sie brauchten im Grunde, da war diese Frage vielleicht nicht so drängend. Aber als die Unterdrückung und Versklavung einsetzte, da kam diese Frage wieder an die Oberfläche und sie fragten sich, was ist denn Gott? Wo bist du denn? Es passiert nichts. Und vielleicht kennst du das. Dein Leben dauert höchstwahrscheinlich keine 300 Jahre und die überblickst du auch nicht. Aber manchmal reicht uns ja auch 2 Monate, wo das Leben so richtig aus den Fugen gerät, wo es richtig schwierig wird. Und gerade in diesen Zeiten, wo es uns schlecht geht, da scheint Gott manchmal so weit weg zu sein, wie abwesend, als hätte er uns vergessen. Du hast den Eindruck, er ist nicht mehr da. Er hat kein Interesse mehr an mir. Seine Versprechen scheinen sich nicht zu erfüllen. Kann ich mich überhaupt noch auf ihn verlassen? Der Apostel Petrus schreibt an eine Gemeinde zu seiner Zeit, die anfing zu zweifeln, und zwar deshalb, weil sie nicht mehr sicher war, ob das Versprechen, was Jesus gegeben hat, dass er wiederkommen würde, um sein Reich aufzurichten, sich überhaupt erfüllte. Es vergingen die Jahre und es vergingen die Jahre und dann standen Leute auf und sagten, hey, ihr da mit eurem Versprechen, dass Jesus wiederkommt, guck mal, jetzt sind schon 10 Jahre um, wo bleibt er denn? Ist ihm langweilig geworden, hat er euch vergessen, wie auch immer. Und Petrus schreibt, ach so, und dann kommt noch dazu, dass die Gemeinde auch noch verfolgt wurde in der Zeit. Die mussten leiden für ihren Glauben. Und wisst ihr, die Kombination, Leiden für den Glauben plus Spötter, ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Guck mal, du leidest. Ja, wo ist er denn? Hä? Könnte doch jetzt mal kommen hier, dein Jesus da. Dann würden wir ja auch an ihn glauben. Und Petrus schreibt ihnen Folgendes. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob der Übersetzer ein Bayer war, ist egal. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Für dich sieht es vielleicht so aus, als wenn Gott abwesend ist. Für dich scheinen die schwierigen Umstände dafür zu sprechen, dass Gott dich vergessen hat. Aber das Buch Exodus zeigt uns, nein, Gott hat dich nicht vergessen, genauso wenig wie er die Israeliten vergessen hat. Die schwierigen Umstände in deinem Leben sind nicht ein Zeichen dafür, dass Gott dich abgewiesen hat, vielmehr benutzt er sie, um dich auf deine Rettung durch ihn vorzubereiten. Warum kann ich das so sagen? Ganz einfach. Als Jesus am Kreuz hing, in dem schlimmsten und schrecklichsten Moment seines Lebens, wo Leid und Spott zusammenkamen, da schien es nicht nur so, dass Gott ihn verlassen hätte. Nein, in diesem Moment wurde Jesus tatsächlich von seinem Vater getrennt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Weil Jesus in dem Moment deine und meine Sünde und Schuld auf sich genommen hat, um uns ein für alle Mal aus der Versklavung an diese Sünde zu befreien. Und seitdem darfst du dir sicher sein, wenn du Jesus folgst, dann wird die heilige Dreieinigkeit, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist dich niemals, niemals mehr verlassen. Egal wie schwierig und schrecklich die Umstände sein mögen. Gott ist da. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir von Herzen dafür, dass das etwas ist, was du bewirkt hast. Was wir exemplarisch am Volk Israel und durch Mose sehen dürfen und dann auch weiter sehen werden. Ich danke dir, dass du das vollbracht hast, was wir nie hätten tun können. Und ich danke dir für die Befreiung, für das Angebot von echter Freiheit. Und ich danke dir, dass es so ist, dass wenn wir dir dienen, dass kein harter und bitterer Dienst ist, an dem wir zerbrechen, der uns einfach nur unterdrücken will, sondern Freude, Leben, Friede. Bitte mach uns das immer wieder deutlich. Amen.